Willkommen zur Stadtteilzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen aus den Kasseler Stadtteilen. Heute bei uns zu Gast Steffen Müller, Ortsvorsteher im Vorderen Westen. Steffen, was zeichnet deinen Stadtteil im Besonderen aus?
Ja, der Vordere Westen ist natürlich, also aus meiner Sicht, der schönste Stadtteil Kassels. Das muss ich vorwegstellen. Und wir haben natürlich Einzigartigkeiten. Das sind zum einen einfach unsere Urbanität, die wir so in keinem anderen Stadtteil in Kassel haben, wie ich finde. Das ist die Architektur unserer Gebäude, das sind die Blockrandbebauung, die typisch für den Vorderen Westen ist, und das ist die vielen Einzelhändler geführten Geschäfte, die wir haben, und die Cafés, die draußen sind. Also unser Stadtteil ist ein Draußenstadtteil, in dem man gut flanieren kann, gut sitzen kann, gut Kaffee trinken kann und alles andere auch. Mit ein sehr kleiner Stadtteil von der Fläche her, sehr groß von der Einwohnerzahl, aber liebenswert und eigentlich, wie ich schon gemeint habe, der beste Stadtteil Kassels.
Naja, das würde und das müsste natürlich jeder der Ortsvorsteher über seinen Stadtteil sagen. Ne? Wobei natürlich haben die ganz, ganz unterschiedliche Charakteristika, ne? Also so jeder Stadtteil für sich. Und was du gerade beschreibst, du hast es gesagt, von der Fläche her nicht so groß, aber dafür sehr dicht. Also tatsächlich ist der Vordere Westen ja der am dichtesten besiedelte Kasseler Stadtteil, ne? Was natürlich genau auch damit zu tun hat, dass ja mit der Struktur, wie seinerzeit dieser Stadtteil mal gegründet worden ist, ne? Und wenn du jetzt auf der einen Seite hat das natürlich viele, viele Vorteile, die es mit sich bringt. Wo siehst du denn die Herausforderungen für den Vorderen Westen, wenn man jetzt über die Entwicklung des Stadtteils nachdenkt? Mit welchen Schwierigkeiten und welchen Herausforderungen seht ihr euch in eurer täglichen Arbeit als Ortsbeirat und du als Ortsvorsteher konfrontiert?
Es geht so ein bisschen einher mit der kleinen Fläche, die wir haben. Das ist zum großen Teil auf allen Ebenen immer wieder der wenige Platz, der eigentlich auch da ist. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir den Fahrradverkehr im Vorderen Westen besser machen wollen auf den Straßen, dann haben wir doch häufig mit kleineren Straßenquerschnitten zu tun, die es schwierig machen, dort noch einen Fahrradweg unterzubringen, sodass wir immer überlegen und diskutieren müssen, andere Verkehrsarten, wie in dem Fall den Autoverkehr zum Beispiel, einzuschränken. Wir haben in demselben Thema auch keine Konversionsflächen oder andere Flächen, die nochmal wirklich bebaut werden könnten. Das, was wir hier in Innenentwicklung machen, ist wirklich auf sehr enger Fläche noch etwas zu schaffen. Also der Stadtteil kann sich jetzt nicht großflächig entwickeln. Wir haben ein einziges Beispiel am Martini-Quartier, was jetzt gerade entsteht, dass mal sowas passiert. Aber große Flächen, die auf einmal ein völlig neues Gesicht bekommen, ist hier gar nicht so möglich. Und dieser enge Platz ist halt auch wie immer so ein bisschen, naja, der Trigger für Konflikte häufig auch. Also wenig Platz wird von vielen Menschen mit vielen Interessen versucht zu benutzen und dann kommen sie sich manchmal in die Quere und dann hat man Fahrradfahrer gegen Autofahrer und Autofahrer gegen Fußgänger und es gibt zu wenig Parkplätze und wir hätten gerne mehr Parkplätze, die anderen wollen die Parkplätze abschaffen etc. Die Grünanlagen, da sind die Jugendlichen zu laut bis Abend in die Abendstunden, die anderen wollen schlafen. Das Typische, was man in einem dicht besiedelten Stadtteil hat, viele Leute mit unterschiedlichen Interessen, die was anderes wollen und sich dann ab und zu mal ein wenig zanken, aber das ist alles im harmlosen Rahmen, sag ich mal.
Naja, wenn du sagst harmloser Rahmen, also es ist ja jetzt, ich meine, wir haben jetzt Sommer, wir haben jetzt, oder es wird bald Sommer, wir haben im Moment sehr, sehr spezielle Zeiten, aber es hat ja auch dann durchaus die Zeiten gegeben, wo dann immer wieder halt bei euch in den Ortsbeiratssitzungen die Leute auf der Matte stehen und sagen, hier muss mehr reguliert werden, hier muss mehr Polizei irgendwie passieren, also Stichwort Goethe-Anlage, Stichwort Samuel Beckett-Anlage, wo dann, wo man sich, ich sag mal, neudeutsch zum Vorglühen dann trifft, ne, weil man hat einen Rewe-Markt, der bis 24 Uhr geöffnet ist. Also das sind ja durchaus so Kulminationspunkte möglicherweise, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Lautstärke in allen Facetten ist echt ein großes Thema hier. Also angefangen, dass Autos zu laut fahren und dass die Straßenbahn zu laut ist. Also man muss vielleicht vorweg sagen, wenn man sich entscheidet, in die Stadt zu wohnen, muss man damit rechnen, dass unterschiedliche Geräusche von jeder Variante da sind. Und im Sommer sind es ganz speziell unsere Grünanlagen. Du hast es ja eben gesagt, die Samuel-Beckett-Anlage mit einem Rewe, was bis um 24 Uhr offen hat, lädt geradezu dazu ein, dass sich dort Leute treffen und abends noch gemeinsam Bierchen trinken etc. und auch immer wieder Nachschub kaufen können. Und die Goethe-Anlage ist schon seit meiner Kindheit, ich bin hier auch aufgewachsen in einem Stadtteil, auch da schon immer ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche gewesen. Und das ist es heute auch noch. Und dann haben wir natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die bei uns im Ortsbeirat, kommen und sich beschweren, zu Recht natürlich auch, weil sie natürlich auch schlafen wollen, dann ist es ihr Interesse oder sie müssen am nächsten Tag arbeiten. Wenn wir jetzt in die Sommerferien gucken, dann wird es immer heikel. Dann haben die Schülerinnen und Schüler frei und alle anderen müssen Montag bis Freitag arbeiten. Und wenn man dann bis 3, 4 Uhr nachts Jugendliche vor seiner Haustür sitzen hat, die laut sind, ist das natürlich nicht schön. Ich bin da immer, also Regulierung bin ich kein Freund davon. Wir hatten, wir haben in der Goetheanlage eine Alkoholverbotszone damals eingerichtet. Also hatte der Ortsbeirat eingerichtet, da war ich nicht auf der Seite dafür. Und die bringt natürlich auch nicht viel. Und der Aspekt ist, ist nicht irgendwas, was irgendwie wirklich was hilft. Also ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema. Man muss da wirklich rangehen. Wir haben das mit diversen runden Tischen versucht auszudiskutieren, hatten ein ganz feuchtes Ordnungsamt und die Polizei bei uns, die uns immer wieder versprechen, häufiger zu kontrollieren, was dann auch passiert. Aber die hundertprozentige Lösung haben wir noch nicht gefunden. Das ist eigentlich für mich auch so ein Hinweis, dass es manche Sachen einfach nicht zu lösen gibt, also unbedingt. Wir haben immer wieder den Interessenkonflikt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Der wird da bleiben und der wird, also es ist einfach so. Jeder hat doch was anderes mit seinem Wohnumfeld vor, wie der Nachbar. Und das, man kennt es doch immer. Also ich glaube nicht, dass es beherrschbar ist, dieses Problem.
Jetzt gibt es ja auch so eine Situation, die man, man könnte es vielleicht sagen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen könnte, wenn ich jetzt an den Rudolfsplatz denke, ne? wo wir, sage ich mal, eine großartige Promenade dazu bekommen haben aufgrund von Stadtplanung, ja, wo man jetzt die Möglichkeit hatte einzugreifen, dann ist dem Verkehrsraum, der üblicher, also der zuvor von Autos belegt worden ist, ist ein Stück abgerungen worden sozusagen. Der Verkehr läuft ganz normal weiter in dieser Straße und man hat eine großartige Aufenthaltsmöglichkeit im öffentlichen Raum geschaffen, den sogenannten Affenfelsen. Und was ja auch, sage ich mal, sich zu einem Ort entwickelt hat, ja, wo sich die Menschen treffen, aber wo es dann halt auch diese Problematiken gibt, dass dann hinterher das aussieht, als am nächsten Morgen, das willst du dann lieber nicht angucken. Ne? Also so, das sind ja auch so Dinge, die du so beschreibst, mit dem, was kann da eine Lösung sein? Und offenbar ist es ja auch nicht immer damit getan, an die Vernunft der Leute zu appellieren.
Das sag ich jetzt mal, meine Erfahrung hat irgendwie noch nie geholfen. Also an die Vernunft der Leute zu appellieren, ist ganz schwierig, weil man ja gar nicht weiß, wer dann da am Ende des Abends sitzen wird. Und wenn man jetzt dort einen Aufschlag in der Zeitung oder im Ortsbeirat macht, kommt das bei den Leuten, die den Platz nutzen, vielleicht gar nicht an. Aber der Rudolfsplatz ist ja auch so ein Beispiel. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und ich glaube, du warst ja bei dem Prozess ja auch dabei, bei der gesamten Umgestaltung. Und wir sind alle so stolz, was daraus geworden ist und auch so froh, dass es so schön ist. Und sobald wir Plätze schaffen, die dafür da sind, dass man sich da aufhalten kann und gut aufhalten kann, dann werden sie natürlich auch genutzt. Und wenn sie genutzt werden, dann stört es die Nachbarn wiederum. Also man überlappt sich hier mit Interessen immer in diesem engen Raum. Und ich versuche da nicht mehr so richtig an die Vernunft zu appellieren, ist ganz schwierig, sondern eher vielleicht an die Toleranz und Akzeptanz. Also das ist viel gesagt, weil Leute da wirklich manchmal auch leiden unter den lauten Geräuschen. Aber wir haben so viele Sachen ausprobiert. Also wir hatten auch beim Rudolfsplatz hatten wir große Schilder mit Plakaten hingestellt, die einfach eine nette Ansprache hatten, bitte seid doch mal leiser, bitte ab 22 Uhr ruhiger sein. Dann haben wir diese grüne Leuchtstele, die wird jetzt um 23 Uhr immer ausgeschaltet und leuchtet nicht die Nacht durch, wofür sie eigentlich gemacht war, sondern dieses geht dann aus, um den Leuten zu signalisieren, dass jetzt bitte der Platz jetzt demnächst mal ruhiger werden soll. Wir hatten Markierungen auf dem Boden gemacht, also erstmal haben wir die Mülleimeranzahl verdoppelt auf dem Platz, dann haben wir Markierungen vom Platz zu den Mülleimern gemacht, und jeder, der den Ort kennt, weiß ja, dass die Mülleimer nur 2 Meter entfernt stehen. Und wir haben uns da schon echt viel ausprobiert, aber richtig geholfen hat noch nichts. Und da weiß ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt.
Jetzt, ich meine, gut, wir werden das jetzt hier im Gespräch auch nicht lösen, sondern wir wollten das einfach nochmal aufgreifen. Aber wir waren ja bei den Herausforderungen und du hast es beschrieben, also der Vordere Westen, dein Stadtteil, ist ein sehr, sehr beliebter Stadtteil, der ja auch sehr, sehr viel Publikum von außen zieht. Ne? Muss man ja auch mal sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Gewerbetreibenden auf der Friedrich-Ebert-Straße dieses Sommerfest machen, da sind ja Zehntausende von Leuten auf der Gasse, die bei Weitem nicht alle aus Kassel kommen. Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass dieser vordere Westen eine Strahlkraft weit über das eigentliche, die Stadt Kassel oder den eigentlichen Stadtteil und die Stadt Kassel hinaus hat. Ne? Es ist gleichzeitig ein sehr, sehr beliebter Wohnstandort. Ne? Wenn man Leute hört, die von außen nach Kassel kommen, also da der vordere Westen steht immer auf der Hitliste, wo man gerne wohnen möchte. Und auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit aber auch gehört, dass es solche Tendenzen gibt, dass Häuser entmietet werden, dass Verdrängungsprozesse irgendwie stattfinden im vorderen Westen. Wie schätzt du das aus der Perspektive des Ortsbeirats und als Ortsvorsteher ein, was dort im vorderen Westen in diese Richtung gerade passiert?
Ja, du hast es ja angesprochen. Also der vordere Westen ist wirklich auch mit seinem kulturellen Angebot auch wirklich attraktiv. Das sind einmal die Friedrich-Ebert-Straße schon mit seinen Kneipen. Da kommen jedes Wochenende von außerhalb die Leute, wenn die Pandemie vorbei ist wieder. Und es ist auch die Stadthalle, die mit riesengroßen Events und Konzerten etc. sogar national Leute anzieht. Wenn man jetzt an die Kulitschi-Messe denkt, dann kommen aus dem gesamten, oder manchmal aus dem gesamten europäischen Raum 25.000 Manga-Fans, die unseren Stadtteil dann schmücken sozusagen. Das ist so ein Effekt und wie man das halt kennt, also die Mieten hier steigen im Vorderen Westen ähnlich stark wie in den anderen Stadtteilen. Und sie sind auch ziemlich hoch, wenn man jetzt mal sich so den Mietspiegel, also es gibt noch keinen Mietspiegel, aber so den Wohnungsmarktbericht der Stadt Kassel anguckt, dann sind wir da schon im oberen Drittel, das ist richtig. Und es nimmt auch zu und wir haben immer wieder Fälle im Ortsbeirat gehabt, wo Bürgerinnen und Bürger vor uns standen, die kurz davor sind, ihre Wohnung zu verlieren und welche auch, die dann ihre Wohnung verloren haben, weil Investoren kamen und Häuser gekauft haben und die Leute aus der Wohnung geekelt und gedrängt haben. Das muss man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, das Mietrecht in Deutschland ist wirklich sehr, sehr gut und sehr kräftig. Man kann jemanden aus der Wohnung nicht rauswerfen, wenn der Mieter und die Mieterin kein Fehlverhalten hat, dann kriegt man die nicht raus. Das bedeutet, dass Leute oder Investoren, die sich Wohnungen, ganze Häuser kaufen und dann die Leute da aus der Wohnung rausekeln wollen, um im Nachhinein die neu zu vermieten und mehr Miete zu nehmen, dass die halt das in so einer halb illegalen Weise machen. Ne? Also morgens den Strom abstellen und das Wasser abstellen, angeblich, wenn man was am Haus werkeln muss, etc. Weil man die Leute sonst da nicht rauskriegt. Ich versuche das den Leuten immer zu sagen, wenn ihr davon betroffen seid, dass irgendein Investor kommt und euch versucht rauszuekeln, nehmt euch direkt einen Anwalt, den gibt es umsonst beim Deutschen Mieterbund und bleibt in der Wohnung. Geht da niemals raus, ihr habt das Recht auf eurer Seite, euch kann eigentlich keiner was. Das ist hier schon echt ein starker Kampf geworden mittlerweile im Stadtteil. Es ist noch punktuell, es ist nicht so, dass es jetzt eine Masse ist. Wir haben da so einen Fall im Jahr, schätze ich mal, so ist es in der letzten Zeit gewesen. Und das bei 16.000 Einwohnern ist jetzt noch nicht eine Riesenmasse, aber es, gefühlt nimmt es zu. Mich würde mal interessieren, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wir als Ortsbeirat stehen da immer auf der Seite der Mieterinnen und Mieter. Also es war bisher noch nie anders und ich werde das auch weiterhin machen. Denn Wohnraum ist nicht nur Wohnraum, sondern das ist ja auch die eigene Heimat in den eigenen vier Wänden. Und wenn man daraus verdrängt wird, einfach nur, weil es darum geht, dass jemand anderes noch mehr Geld macht und meist dann Investoren, die sowieso Tausende von Wohnungen besitzen, dann ist es eigentlich das Schlimmste, was einem somit passieren kann, wenn man aus den eigenen vier Wänden, aus dem eigenen Zuhause gedrängt wird. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, wie schrecklich das sein muss.
Jetzt, es gibt ja im vorderen Westen einen sehr, sehr aktiven Bürgerverein, Bürger- und Bürgerinnenverein, Kassel-West e.V., der ja jüngst, noch bevor sozusagen der Shutdown, der berühmte, kam, eine Stadtteilkonferenz abgehalten hat zu diesem Thema. Ne? Also also Verdrängung, Gentrifizierung, wie es irgendwie auf Neudeutsch dann heißt. Hast du da von dieser letzten Stadtteilkonferenz zu dem Thema, ich glaube sogar 2014 gab es schon mal eine, die seinerzeit noch von Andreas Schmitz mit organisiert worden ist. Wie schätzt ihr das Thema insgesamt ein und was hast du von dieser Veranstaltung, von der letzten mitgenommen?
Ich fand die Veranstaltung gut. Also ich bin ja auch Mitglied im West e.V. Mitgenommen habe ich von der Veranstaltung, dass ich es gut finde, dass sich immer mehr Leute mit dem Thema beschäftigen überhaupt. Zu wissen, dass es das gibt und dass das auch aktuell, also nicht nur irgendwo in Hamburg oder München passiert, sondern direkt vor unserer eigenen Haustür, dass man das weiß und auch gemeinsam ein bisschen Öffentlichkeit herstellt, dass sowas nicht so häufig passieren kann. Es ist allerdings so, mir ist auch aufgefallen, dass in dem Thema auch sehr viel Undifferenziertheit da ist. Also nicht alles, was Investoren machen, muss man auch sagen, ist schlecht. Und der Investor ist jetzt ja auch kein schlechter Begriff. Es gibt auch gute Investoren. Und man muss wirklich aufpassen, wie man das manchmal, also man muss da auch gut recherchieren, sage ich mal. Wir hatten auf der Veranstaltung, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch irgendwie die Kritik gegen das Martini-Quartier, was eigentlich ein Vorzeigeprojekt ist, wenn es um auch einen sozialen Wohnungsraum und andere Wohnformen geht. Und wir haben da einfach pauschale Kritik gegen Eigentumswohnungen, weil die ja nur für Reiche wären, etc. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin in dem Thema jetzt schon lange drin. Ich habe selbst Stadtplanung studiert und bin auch stadtentwicklungspolitischer Sprecher aus dem Rathaus für die Grünen. Aber also man muss sich in ein Thema mehr reingucken, nicht immer sofort schreien, dass alles schrecklich ist, sondern es gibt auch positive Tendenzen der Nachverdichtung und der Innenentwicklung und auch da muss man wirklich hingucken.
Ja, die, ich meine, das geht ja so weit, wenn man bei einer solchen Veranstaltung zu Gast ist, dass es dort auch Vertreterinnen und Vertreter gibt, die große Wohnungsbaugesellschaften, die zum Teil in kommunaler Hand sind, ich sag mal, sehr, sehr kritisch sehen und auch denen unterstellen, dass sie Mieter rausdrängen würden. Also das fällt mir gerade dazu ein, was du sagst, also da, wo du sagst, da ist ein differenzierter Blick notwendig, ne? Aber diese Tendenzen, also gerade für Leute, die mit kleinen Einkommen unterwegs sind, ist eben auch die Mieterhöhung in einem relativ überschaubaren Rahmen vielleicht schon durchaus eine Bedrohung. Das muss man halt einfach auch sehen. Ne? Gerade total.
Das ist völlig richtig. Da muss man wirklich, also ich selbst bin ja, also ich habe den Bachelor in Stadtplanung und studiere jetzt gerade den Master sozusagen. Bei mir sieht das finanziell so aus, wie es bei einem Studenten aussieht, ne? Wenn jetzt meine Miete hier im Vorderen Westen hochgeht, habe ich damit genauso Probleme. Deswegen kann ich, was das die finanzielle Lage angeht, mich immer gut in Leute reinversetzen. Aber auch bei den Wohnungsbaugesellschaften, die du angesprochen hast, da gibt es echt wirklich auch Negativbeispiele, aber auch gute Beispiele. Also die GWG, unsere 100%-Tochter der Stadt Kassel, ja, die wird ja hinter der Stadthalle ein großes Gebiet mit 134 Wohnungen neu bauen. Und die alten Mieterinnen und Mieter, die da jetzt wohnen, werden dort zu gleichen Konditionen kriegen die jetzt ein neues Apartment. Also das werden zwei Bauabschnitte werden, wird erst das eine Haus abgerissen und neue und ein komplett schönes neues hingebaut und dann ziehen die alle dort rein. Die haben jetzt schon die Verträge, so wie ich es gehört habe, mit den Mieterinnen und Mietern abgeschlossen, für die gleichen Konditionen in neue Wohnungen und dann wird der andere Teil gebaut sozusagen. Das ist, also man kann es auch gut machen. Wir haben das Negativbeispiel aus der Südstadt, das Versorgungsamt, das hat ja auch große Wellen geschlagen, die dort eine hessische Wohnungsbaugesellschaft so eine schlechte Kommunikation hatte und die Leute dort einfach gesagt hat, wir reißen eure Häuser ab, haut jetzt hier ab, so war das ja kurz gesagt. Ne? Und natürlich kam dann irgendwie der Protest, aber ja, muss man jedes Mal drauf achten. Also nur weil es ein kommunales Unternehmen heißt, es nicht automatisch, dass es die Guten sind. Man muss auch da immer genau hingucken.
Du hast jetzt das Projekt hinter der Stadthalle angesprochen. Lass uns vielleicht einfach nochmal über die Stadtteilentwicklungsprojekte gucken, die gerade aktuell laufen. Also Martini-Quartier ist als Stichwort gefallen, dann das Projekt hinter der Stadthalle, die Samuel Beckett-Anlage ist schon etwas älter. Du hast ja auch gesagt, dass es keine, im Grunde genommen kaum noch größere Flächen gibt, Konversionsflächen, die jetzt aufzumachen sind. Gibt es denn im Vorderen Westen überhaupt noch Potenziale, beziehungsweise von welchen aktuellen Projekten weißt du, die in der Entwicklung sind? Ich denke da an die oben in der Bodelschwingstraße, an das Areal, was auch jetzt in der Diskussion war, ich glaube Welscher, ne? Dieses Areal, wie ist denn da der Stand der Dinge?
Die Wäscherei Welscher, also eine ehemalige Wäscherei, das ist in meinem Hinterhof, also ich gucke selbst da drauf. Wir sind jetzt beim Satzungsbeschluss, also der allerletzte Beschluss und dann ist der Bebauungsplan rechtsgültig. Die Arbeiten haben, soweit ich weiß, schon langsam angefangen, also die haben jetzt ja schon Baurecht. Da gab es auch Proteste am Anfang dagegen, jetzt immer noch. Es gibt immer noch insgesamt drei Bürgerinnen und Bürger, die sich beschweren darüber, aber das ist ein ganz normaler, also ganz normal, nicht jeder ist zufrieden damit, wenn im Innenhof gebaut wird. Aber zur allgemeinen Frage, ich habe da am Anfang gesagt, der Vordere Westen hat zu wenig Platz, hier passiert gar nichts. Aber wie du zu Recht sagst, ein paar große Projekte gibt es ja schon. Ne? Also das Martini-Quartier nähert sich seinem Ende. Da, wenn man mal dahin geht, da sieht man ja schon große Gebäude, die langsam Formen annehmen. Dann kommt die Stadthalle, hinter der Stadthalle das GWG-Projekt. Das kommt aber, glaube ich, erst 22, 23 soll es da erst losgehen. Und sonst haben wir an Potenzialen wirklich nicht mehr viel. Wenn man so in dem Stadtteil drüber guckt, dann sieht man ja, wie dicht es bebaut ist. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, das darf man nicht vergessen, wenn man Gebäude aufstockt, also oder Nachkriegsbauten, wo was kaputt gegangen war und dann wurde das nur zweistöckig und nicht vierstöckig gebaut. Sowas aufzustocken ist immer sehr kompliziert, aber hat ein unheimlich großes Potenzial. Wenn man sich das mal durchrechnet, dann ist die nachträgliche Aufstockung von Gebäuden, also da stecken unheimlich viele Wohnungen eigentlich drin, wenn man das machen würde. Aber es sind halt alles im Privateigentum, muss man natürlich immer die Eigentümer, die Privaten dazu überreden, das auch zu machen. Oder naja, die müssen auch finanziell so aufgestellt sein, dass es funktioniert. Ne? Ja. Aber soll ich noch was zur Wäscherei sagen?
Ja, wenn es da jetzt einen aktuellen Stand gibt, dann wäre das ganz interessant, da mal zu hören, weil das ist ja ich glaube, für Menschen, die sich jetzt im Vorderen Westen nicht so gut auskennen, das liegt ja total. Also in einer Lage, wo ich von außen überhaupt nicht mitkriege, dass da noch ein Potenzial sein könnte. Ne? Mhm.
Ja, unser Stadtteil ist ja geprägt von dieser Blockrandbebauung, wie ich es am Anfang gesagt habe. Also immer an den Straßen sind die Häuserblöcke, die dann rumgehen. Also sozusagen im Idealzustand Vierecke. Die Häuser bilden ein Viereck und haben einen grünen Innenhof. Das ist so der Klassiker bei uns. Und das ist hier bei der Wäscherei Welscher auch so. Von der Elfbuchenstraße, Dörnbergstraße, Bodelschwingstraße und der Breitscheidstraße umrahmt der Block. Und in der Mitte des Blockes ist eine alte Wäscherei aus Backsteinen gebaut. Eigentlich ein sehr schönes altes Industriedenkmal, kann man fast sagen. Zweistöckig hoch im Original. Und das haben zwei Hamburger Architekten sich geholt. Und die wollen das neu machen. Insgesamt werden es drei Stockwerke, es wird ein bisschen höher, also ein Stockwerk höher. Der Block außen ist ja immer vierstöckig bis viereinhalb bis fünf Stockwerke hoch. Und also in der Mitte eines Innenhofes wird jetzt ein Gebäude um ein Stockwerk aufgestockt. So kann man es eigentlich kurz zusammenfassen. Das ist eigentlich so auch dann der Stein des Anstoßes, wo dann viele Leute, naja, auch was heißt Angst oder keine Lust auf Veränderungen haben vielleicht. Also es wird definitiv ziehen dann da auch ein paar Leute hin. Es kann sein, dass im Innenhof dann mehr Leute sich aufhalten und sich auch unterhalten werden. Das kann natürlich alles sein, aber wir sind ein dicht besiedelter Stadtteil. Wir haben immer ein paar Meter von uns entfernt unsere Nachbarn. Das wird da jetzt nicht anders. Wir hatten die Diskussion, dass das Gebäude, wenn es aufgestockt wird, auf einmal Schatten wirft und keiner mehr Licht in seiner Wohnung hat. Das ist jetzt im Vorderen Westen, also wenn der Blockrand außen vier, fünfstöckig hoch ist, dann fängt der Schatten nämlich da an, wenn die Sonne untergeht und nicht bei dem zwei- bis dreistöckigen Gebäude in der Mitte. Ich sag mal so.
Es gab ja in dieser Diskussion dann halt auch die Frage nach einer sogenannten Sozialquote, ne? Also kommen da möglicherweise auch öffentlich geförderte Wohnungen hin oder sollte man generell sozusagen einen bestimmten Teil immer von bei Neubaumaßnahmen sozusagen dafür vorsehen? Wie ist das auf diesem Areal? Weißt du das?
Ja, wir haben da das, Grün und SPD, wir haben das in der Stadt nach jahrelangem Kampf endlich mal durchbekommen, eine Sozialwohnungsquote, die ist jetzt beschlossen. Das bedeutet, dass jetzt 25% haben wir festgelegt in unserem Beschluss damals, 25% der, wenn man neu baut, Sozialwohnungen sein müssen. Also wenn man 12 Wohnungen baut auf einmal, dann sind 3 davon Sozialwohnungen. Das ist jetzt diese Wäscherei Welscher, einer dieser Grenzfälle. Es hatte mit der Planung und der Umsetzung des B-Planes schon begonnen, bevor wir den Beschluss zur Sozialwohnungsquote beschlossen hatten. Dann fiel der mitten in der Planung. Und dann ist es so ein Grenzfall. Da haben wir auch überlegt, jetzt haben die ja schon geplant, können wir denen nachdrücklich noch sagen, ihr müsst aber. Die haben sich jetzt selbst verpflichtet, in ihrem Neubau, den sie machen, dort Sozialwohnungen unterzubringen. Das sind jetzt vier kleine pro Stockwerk, eine Sozialwohnung werden sie schaffen. Achso, das muss ich vielleicht dazu sagen, außerhalb der Wäscherei in dem Blockrand gab es eine Lücke und diese Baulücke schließen sie mit dem Neubau. Und in diesem Neubau entsteht, also nicht in der denkmalgeschützten Wäscherei, sondern in dem Neubau, der den Blockrand schließen wird, Dort entsteht pro Stockwerk eine Wohnung. Das ist, wenn man die Anzahl der Wohnungen nimmt, dann ist es genau die 25%. Wenn man die Anzahl der Quadratmeter nimmt, dann ist es wesentlich weniger. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, was da das Richtige ist. Aber ich war am Anfang erst froh, als ich hörte, dass sie freiwillig dann die Sozialwohnungsquote machen wollen, weil wie gesagt, wir hatten sie ja erst beschlossen, nachdem das Ganze schon losging mit der Planung. Dann wiederum ein bisschen enttäuscht, dass es nur kleine Wohnungen sind, aber ja, ich sag mal so, aber die vier Sozialwohnungen, das ist gut, dass sie gebaut werden, aber sie werden das große gesamte Problem, was eigentlich dahinter steht mit bezahlbarem Wohnraum, auch nicht lösen. Mhm. Dafür sind die zu klein.
Ja, du hattest ja du hattest ja auch das Martini-Quartier angesprochen, ne, wo nach meinem Kenntnisstand jetzt die Nassauische Heimstätte Wohnstadt, die in der Südstadt, wie du es gesagt hast, so stark in der Kritik gewesen ist, mit der Kommunikation dieser Umbau- oder dieser Neubaumaßnahme. Die werden ja auf dem Areal der ehemaligen Martini-Brauerei tatsächlich dann auch sozialen Wohnungsbau oder öffentlich geförderten Wohnungsbau betreiben, ne, während ein Großteil der Projekte natürlich auch von anderen Investoren, Gruppen, ne, die man, also Investor hört sich dann auch immer so schon sehr, sehr schwierig an, ne, aber das sind ja viele, viele Gruppen, Baugruppen, die sich hier aus dem Kasseler Umfeld halt auch zusammengeschlossen haben, um dort ihre Projekte zu entwickeln. Ne. So hab ich das wahrgenommen und also das heißt, man wird ein bisschen was irgendwie tun in Richtung, sage ich mal, geförderten Wohnungsbau, aber deine Einschätzung, dass es dieses insgesamt, diese Schwierigkeit, die wir in allen Städten mittlerweile haben, wird es natürlich auch nur bedingt beeinflussen können und auch ihr als Gremium, ihr habt ja auch nicht unbedingt die Macht dazu, ihr seid ja ein Beirat, der berät, dann halt auch bestimmte Dinge sozusagen zu fordern oder in die Umsetzung zu bringen. Wie erlebt ihr das dann im Dialog mit der Stadt Kassel?
Eigentlich meist sehr gut. Also ein Ortsbeirat, um das vielleicht noch zu betonen, macht Beschlussempfehlungen. Wie du ja gesagt hast, sind wir ein Beirat. Also unsere Beschlüsse sind nicht bindend für die Stadt Kassel, sondern wir geben Beschlussempfehlungen ab. Das hat fast mehr einen politischen Charakter. Wenn wir als Ortsbeirat einstimmig irgendwas beschließen, fällt es den politischen Kollegen auf Stadtebene einfach drüber dann doch sehr schwer, sich komplett dagegen zu stimmen. Das passiert immer mal wieder, aber im Prinzip ist es eigentlich... Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel haben wir in dem Maße, dass auch alle, also dass wir als Ortsbeirat auch mit im Beteiligungsverfahren sind. Der Ortsbeirat muss angehört werden und seine Stellungnahme zu Bebauungsplänen etc. abgeben. Und dort kommt immer Vertreter aus der Stadt, die also immer für uns da sind. Wenn wir Fragen haben etc., kommen die persönlich vorbei oder schreiben uns oder rufen uns an. Also wir sind sehr gut versorgt von der Stadt, wenn es um Informationen etc. geht. Auch wir sind nicht immer total einverstanden mit Vorgaben aus der Stadt, aber im Großen und Ganzen ist die Kommunikation gerade ist eigentlich sehr gut. Gerade was so mit dem Stadtplanungsamt angeht, das läuft eigentlich sehr, sehr einwandfrei. Da werden wir eigentlich in alle Dinge immer mit eingebunden.
Wir haben Kommunikation mit dem Stadtplanungsamt ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort. Und zwar war ein Teil des Stadtteils Mitte und ein Teil des Stadtteils Vorderer Westen ja Teil des Förderprogramms Aktive Kernbereiche in Hessen, ja, also der aktive Kernbereich Friedrich-Ebert-Straße. Und bewertest du das in so eine Richtung, dass dieses Förderprogramm, was ja über 10 Jahre gelaufen ist, für diese Stadtteile einen Entwicklungsschub bedeutet hat?
Ja, definitiv. Also man vergisst das so schnell, wenn man eine Straße umbaut oder wenn man was in einem Stadtteil umbaut, man vergisst so schnell, wie es vorher aussah. Man muss sich wirklich manchmal die Fotos von damals angucken, wie die Friedrich-Ebert-Straße aussah. Und was heute daraus geworden ist, ist ein riesengroßer Unterschied. Und dadurch, dass wir die Friedrich-Ebert-Straße jetzt so haben, wie sie ist, und die Goethe-Straße im Umbau, mit einem Charakter, wo man flanieren kann, mit Aufenthaltsqualität und letztendlich mit Lebensqualität, hat das in den Stadtteil sowas von aufgewertet. Und dieses ganze Gebiet hat eine Strahlkraft. Dann mit dem Umbau der Grünanlage, dem Motzberg, der jetzt ja auch passiert ist, noch dazu. Jetzt kommen tolle Projekte wie einen jeden Donnerstag einen Markt dort bei der Annastraße, bei der Haltestelle Annastraße zu machen, ist auch grandios. Also der ganze Stadtteil blüht davon richtig auf. Wenn ich es mir wünschen würde, dann würde ich gerne den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße von der Anna-Straße bis zum Bebelplatz so durchziehen. Das ist natürlich eine gigantische Strecke und viel zu teuer. Ich weiß das, aber das ist so. Also ich bin total begeistert von dem Projekt, vor allem wie es gelaufen ist. Du warst ja auch dabei, also die Kommunikation mit allen Akteuren, also mit so vielen Akteuren auf dieser Ebene und mit so einer Detailarbeit auch, das ist schon echt ein herausragendes Beispiel. Nicht das, also deswegen hat, glaube ich, auch der damals den Städtebaupreis gewonnen. Ne? Das war, glaube ich, einer der Teile war das Beteiligungsverfahren.
Naja, sowohl die Goethe-Germania-Straße als auch die Friedrich-Ebert-Straße sind von unterschiedlichen Gremien ja ausgezeichnet worden. Ne? Und du hast mich ja angesprochen, ich war damals für dieses Projekt Mitarbeiter im Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße, der auch für die Kommunikation dort mit zuständig gewesen ist. Und wir haben sehr, sehr viele Gruppen aus der gesamten Bundesrepublik durch diese neuen Straßen geführt, die irgendwie mitbekommen hatten, dass da was gelaufen ist und dass man da was hinbekommen hat, was es anders so noch nicht gegeben hat oder was eben auch beispielgebend sein kann dafür. Ne? Also so, das war oftmals der Tenor. Und gleichzeitig ist es auch so, dass also eine Thematik, wir hatten vorhin über das Thema Verdrängung gesprochen, jetzt im Bereich eher Wohnungsbau. Aber wenn man sich die Situation jetzt auf der Friedrich-Ebert-Straße anguckt, ich mache ein kleines Beispiel, der Fotodienstleister, der da seit ewigen Zeiten gewesen ist, der hat nach der Aufwertung mit öffentlichen Mitteln und so weiter von seinem privaten Vermieter irgendwann eine Mieterhöhung geschickt bekommen, die dann für ihn bedeutet hat, dass sich sein Betrieb an dieser Stelle nicht mehr rechnet. Und er hat seinen Laden geschlossen und da ist jetzt eine Shisha-Bar drin. Ja? Und das sind ja durchaus auch, ob das immer so wünschenswert ist, wenn die öffentliche Hand Geld in die Hand nimmt, um so einen städtebaulichen und Aufwertungsprozess in die Wege zu leiten, ohne dann die Möglichkeit zu haben, da vielleicht auch steuernd einzugreifen, dann könnte man das auch kritisch betrachten. Also hast du in diese Richtung noch andere Beispiele gehört?
Nee, also andere konkrete Beispiele jetzt nicht. Aber ich habe immer mal wieder gehört, dass es genau das passiert. Das ist ja auch so ein bisschen unser Paradoxon bei der Stadtplanung im Gesamten eigentlich. Also wir wollen etwas schöner machen und wir machen etwas schöner und dadurch steigen dann die Mieten und das Quartier wird dadurch attraktiver. Ziel ist es, das Quartier attraktiver zu machen und Ergebnis kann dadurch sein, dass es so attraktiv geworden ist, dass die Mieten steigen und alteingesessene Geschäfte und Mieterinnen und Mieter vielleicht dort nicht mehr leben können. Und das ist ein wirkliches Problem. Also, weil der Umkehrschluss wäre ja, dass man dann sagt, ja, wir hören damit auf, Quartiere attraktiver zu machen, damit es so bleibt, wie es ist. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also im Endeffekt müsste eigentlich genauso wie es eine Mietpreisbremse über den Bund gab, vielleicht auch mal für Gewerbetreibende etc. Das wäre schön, wenn die Kommune dort ein Handlungsfeld hätte und sagt, gut, wir bauen jetzt hier die Straße um und machen die attraktiv und dann sind die nächsten 10 Jahre, keine Ahnung, ich denke mir jetzt mal eine Zahl aus, ist dann müssen Mieterhöhungen nicht zugelassen. Oder sowas könnte man ja mal überlegen.
Ja,
ein bisschen restriktiv, aber du weißt gleich, was ich meine.
Ne? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die, das muss man ja auch sehen, alle Anlieger an einer solchen Straße, Goethe-Germania oder auch Friedrich-Ebert-Straße, werden ja auch zur Kasse gebeten. Und das ist das sind durchaus ja, je nachdem, wie groß jetzt der Anteil des Grundstücks an der Straße sind, können das ja durchaus beachtliche Summen auch sein. Ne? Und bei der Stadtteilkonferenz jetzt neulich, da sind ja auch Immobilienmakler oder Vertreter der Immobilienwirtschaft zu Wort gekommen, die gesagt haben, ja, es geht ja gar nicht anders, ne, dass wir irgendwie 9 bis 10 Euro nehmen müssen, ne, für Wohnungen und so weiter und so weiter. Also das ist so, also da, ich schätze das auch so ein, auf der einen Seite, wir leben hier in Kassel, die Kommune hat natürlich nur bedingt Einfluss auf solche Entwicklungen und die dann möglicherweise vom Bund oder vom Land anders nochmal gesteuert werden müssten und trotzdem hat man diese Problematik einfach hier vor Ort, das ist einfach so.
Ja, da hast du recht, ja, die Anliegerbeiträge, die hätte ich gar nicht mehr im Kopf, aber das ist ja völlig richtig. Die Besitzer der Häuser werden ja kräftig zur Kasse gebeten.
Ne, und das, naja gut, das ist dann die Frage. Ne? Man hat dann zumindest die Möglichkeit, solche Dinge halt auch umzulegen. Und auch die müssen ihre Häuser instand halten. Also positiv gesprochen, man sagt ja, dass jeder Euro öffentlicher Förderung 7 bis 9 Euro an privaten Investitionen nach sich zieht. Also das heißt, wenn man jetzt diese Aufwertungsprozesse sieht, also ne, du hast das Paradoxon beschrieben, ne, dann führt das ja auch dazu, dass sich private Eigentümer motiviert fühlen. Und wenn man durch die Friedrich-Ebert-Straße geht, dann kann man das ja tatsächlich sehen. Also wenn man einfach mal ein bisschen hochguckt, ne, dann kann man ja durchaus wahrnehmen, dass es da viele Gebäude gibt, in denen in letzter Zeit eben auch was passiert ist. Teilweise bevor die Maßnahmen gelaufen sind oder dann halt auch nach Abschluss der Maßnahmen. Ja.
Völlig richtig. Das ist eigentlich schön zu sehen, wie durch so eine Anschubfinanzierung, sag ich mal, durch die Stadt dann so ein Positivbeispiel bei Privaten kommt. Das ist eigentlich klasse.
Ja, und eigentlich man spricht ja heute davon, ne, dass man genau das halt auch erreichen möchte. Ne? Also so, man geht mit gutem Beispiel voran und die, ja, die vielen Privaten ziehen sozusagen nach. Ne? Also das, und das kann man an so einem Standort durchaus sehen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch, ja, vielleicht diese andere Seite der Medaille, ne, wo man mit Preissteigerungen zu rechnen hat, wo möglicherweise eine angestammte Bevölkerung dann nicht mehr ihren Platz hat. Es wurde ja für den Vorderen Westen auch über das Thema Milieuschutzsatzung diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht. Und wenn ich unseren Stadtbaurat Nolda richtig verstanden habe, dann sagt er, es ist gar nicht klar zu definieren, welches Milieu ich in diesem heterogenen Stadtteil eigentlich schützen soll. Ne? Da geht es ja dann auch viel um Rechtssicherheit, ne? Und solche Sachen, die solche Instrumente oder Werkzeuge haben müssten. Würdet ihr aus der Perspektive des Ortsbeirats euch da, sage ich mal, mehr Unterstützung von der Stadt Kassel oder auch vom Land wünschen, wenn solche Entwicklungen feststellbar sind?
Ja, was heißt Unterstützung? Also jetzt zur Milieuschutzsatzung war ich am Anfang eigentlich auch ein Freund von. Und dann habe ich mich über mein Studium auch schlau gemacht und dann haben wir hier aus der Stadt Kassel auch eine neue Stadtplanerin, die jetzt im Stadtplanungsamt arbeitet, die hat vorher in Berlin im Stadtplanungsamt gearbeitet und die hat mal einen längeren Vortrag im Ausschuss für Stadtentwicklung gehalten über die Milieuschutzsatzung und warum sie eigentlich nicht funktioniert. Und das war negativ beeindruckend, weil ich auch in meinem Kopf hatte, dass die Milieuschutzsatzung vielleicht der Anker sein könnte, der uns ein bisschen rechtlich vor Investoren etc. schützen kann. Das tut sie aber nicht. Und dann ist es ein Riesenmachwerk, was unglaublich viel Arbeit kostet, was dann irgendwie ein zahnloser Tiger am Ende ist, was dann irgendwie auch das Ding ist. Ich glaube, wir müssten mal gesamtgesellschaftlich eigentlich darüber diskutieren und das wirklich auf Bundesebene machen, wie wir mit den Mieten und etc. umgehen, weil auf Kassel betrachtet sehen wir das hier immer mit direkten kleinen Beispielen, die wir alle kennen, so wie der Fotoladen oder die Mieterinnen und Mieter, die hier teilweise rausgedrängt werden, sind das ja richtig greifbare Beispiele, aber es ist ja immer noch relativ wenig im Vergleich zu einer Gesamtproblematik, die ja nicht mal nur auf Deutschland bezogen ist. Also eigentlich müsste es mal einen großen Wurf geben. Alles, was man auf kommunaler Ebene versucht, ist dann immer nur ein Klein-Klein und ein Lückenstopfen. Also mir wäre mal dran gelegen, dass es mal da eine große Vorgabe von oben geben könnte, die mal sagt, wie es besser geht. Also hier auf kommunaler Ebene hat man so wenig Handhabe. Auch das Mietrecht ist auch ja Privatrecht, also und dann Bundesangelegenheit, auch da haben wir ja keinerlei Einfluss als Kommune drauf.
Jetzt, ich meine, wir gucken ja jetzt sozusagen ein bisschen mit einem Brennglas auf einen Stadtteil und vielleicht abschließend noch die Frage an dich, welche Visionen, welche Zukunftswünsche hast du für deinen Stadtteil?
Ja, es gibt viele Kleinigkeiten, aber wenn ich es allgemein zusammenfassen würde, dann ist es eigentlich das, was wir an vielen Stellen im Vorderen Westen schon haben, diese Lebensqualität im öffentlichen Raum, dass wir die noch viel stärker ausbauen. Wir haben große, schöne Straßen, die noch total ungenutzt sind. Sie werden genutzt von vielen Autos, die dort stehen, 23 Stunden am Tag und ihren Parkplatz hüten. Aber das ist auch das Einzige, wie die Straße genutzt wird. Und es gibt so viel Potenzial in diesem Stadtteil an öffentlichen Raum, der noch genutzt werden kann für alles Mögliche. Denn irgendwie gehört der öffentliche Raum im Prinzip uns allen und nicht nur den Autofahrern. Und daran ist meine Vision, noch ein bisschen den Autoverkehr ein bisschen weniger zu machen und leise Verkehrsarten wie Fahrrad und Fuß definitiv zu fördern und den öffentlichen Raum aufzuwerten. Das ist so eine große Vision, die in allen unseren Entscheidungen, die wir so im Ortsbeirat in den letzten Jahren auch getroffen haben, irgendwie immer mitschwingt. Also das ist eigentlich das Hauptthema. Da wird es viel, glaube ich, auch andere Meinungen und Konflikte zu geben, das ist richtig, aber am Ende ist der Vordere Westen direkt neben der Innenstadt gelegen mit insgesamt 4 Straßenbahnlinien und ich weiß nicht wie viel Bussen, so perfekt angebunden, dass man hier gut und gerne sein Auto abschaffen kann und auch gerne auf Carsharing und andere Mobilitätsformen umschwenken kann. Hier braucht man nicht unbedingt sein eigenes Auto und wenn man sich dann die Zulassungszahlen anguckt, das muss man ja auch zur Wahrheit sagen, dann haben wir eine ziemlich im Vergleich der anderen zu den anderen Stadtteilen eine relativ hohe Zulassungszahl im Vorderen Westen. Also man denkt immer, wäre ein urbaner Stadtteil, wo alle zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, aber die wirklichen Zahlen zeigen, dass hier sehr viel Auto gefahren wird.
Okay, dann gibt es da in diese Richtung, also was das Thema öffentlicher Raum und Mobilität angeht, noch Luft nach oben. Und ich hoffe, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt, dieses Format Stadtteilzeit ist ja so angelegt, dass wir hoffentlich irgendwann mal mit allen Ortsvorstehern der Kasseler Stadtteile gesprochen haben und dann irgendwann seid ihr mal wieder an der Reihe und dann kommen wir schauen, was bis dahin geworden ist. Steffen Müller, Ortsvorsteher im Vorderen Westen, bis hierher ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.